Papst Franziskus, der hat gerade erst eine Darm-OP überstanden und erholt sich jetzt noch im Gemelli-Krankenhaus in Rom. Das ist eine gute Nachricht. Dass die Erkrankung des Papstes überhaupt eine Nachricht ist, das ist allerdings gar nicht selbstverständlich, denn jahrhundertelang, da blieben die Krankheiten der Päpste unter Verschluss. Nur der engste Kreis und natürlich Leibärzte wussten Bescheid. Und wer diese Leibärzte waren, welche sie therapieren mussten, welche Krankheiten und ob es besonders kränkliche Päpste gab, das bespreche ich jetzt mit Vatikanexperte Ulrich Nersinger. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Warum hat man aus den Krankheiten der Päpste früher so ein Geheimnis gemacht?
Ja, es gab so einen Satz in Rom, also so eine, man kann Weisheit kann man nicht sagen, aber man sprach immer davon, der Papst ist bei guter Gesundheit bis zu dem Tag, an dem er stirbt. Also das hat man diese Art und Weise zu argumentieren hat man also bis in unsere Zeit durchgezogen. Man hat immer versucht, den Papst abzuschirmen vor Krankheiten, aber auch natürlich vor den Nachrichten über Erkrankungen.
Das ging keinen was an. Stimmt ja auch in gewisser Weise, dass es gar nicht so schlecht ist und uns gar nichts angeht, was da privat so passiert. Aber gab es in der Geschichte der Päpste denn auch welche, die besonders viel hatten und die dann vielleicht auch einen Beinamen bekommen haben, so wie der Schwache oder so?
Ja, also aus der jüngeren Geschichte wissen wir um einige Päpste, die besondere Krankheiten hatten, Krankheiten, die auch heute uns noch interessieren und von denen wir wissen, dass sie viele Leute betreffen. Denken wir daran, dass Johannes Paul II. Parkinson hatte und dass man ja auch sah und er damit sehr offen umgegangen ist, was eigentlich ein Novum in der Papstgeschichte war. Aber es gab natürlich auch Päpste in früheren Zeiten, die auch meistens auch durch das Alter gebrechen hatten. Also ich denke zum Beispiel an Leo dem 13., der ja auch ein sehr hohes Alter erreichte. Dann gab es Päpste, die eben auch durch die Umstände im Kirchenstaat krank wurden, an Malaria erkrankten oder auch in den Epidemien teilweise davon betroffen waren.
Gab es denn auch Hypochonder, also Kranke, also eingebildete Kranke sozusagen?
Ja, im klassischen Sinn eigentlich nicht. Es gab natürlich Päpste, die befürchtet haben, dass sie vergiftet würden. Also ein berühmtes Beispiel ist Clemens der 14., der den Jesuitenorden aufgehoben hat. Als der dann zum Ende seines Lebens kränkelte, hatte er den Verdacht, dass er von den Jesuiten vergiftet worden sei. Also so etwas gab es, aber dass wir so richtige Hypochonder haben, das ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt.
Was wissen wir über die Leibärzte? Das ist anscheinend ja eine ziemlich bunte Gesellschaft sozusagen.
Ja, das ist auch eine sehr alte Einrichtung. Also, obwohl wir die erste Liste haben, wir erst aus dem 12. Jahrhundert. Aber das ist ein sehr interessantes Gebiet, sich mit denen zu beschäftigen, weil Leibärzte des Papstes mussten übrigens auch nicht unbedingt Christen sein. Also im 15. und 16. Jahrhundert hatten wir eine ganze Reihe von jüdischen Leibärzten. Und wir hatten auch Leibärzte, die also berühmt wurden, die also auch Forschungen gemacht haben, zum Beispiel was die Kapillargefäße anging oder was die Bekämpfung von Epidemien anging. Und manche haben auch neben ihrem Leibarztjob auch noch andere Sachen entdeckt, zum Beispiel Arnoldus de Villano, der hat 1299 entdeckt, wie man Portwein herstellt. Also das ist ein sehr großes, sehr, sehr großes Gebiet. Und wir haben natürlich auch Leibärzte, die später Papst wurden. Wir haben also Petrus Hispanus, der im 13. Jahrhundert lebte. Er ist dann später Papst Johannes der 12. geworden.
Und dann gibt es noch den Leibarzt, den wir auch heute noch kennen von den Kneippkuren, ne?
Ja, also wir haben ja im 19. Jahrhundert haben wir die Besonderheit, dass wir zunächst einmal auch einen deutschen Leibarzt hatten, jemand aus Aachen, Dr. Clemens August Ahlertz, das war der Leibarzt von Gregor dem 16. und teilweise auch von Pius dem 9. Der war auch Arzt in der Charité in Berlin. Und dann gab es natürlich durch Zufall mehr oder weniger bei einer Audienz, die Sebastian Kneipp beim Papst hatte. Der Papst wusste, dass er einen Naturheilkundler war und hat ihn gefragt, ob er eine Abhilfe wüsste, weil er große Probleme hätte beim Einschlafen. Und dann hat ihm natürlich Sebastian Kneipp hat ihm dann geholfen. Er konnte tatsächlich dem Papst Linderung verschaffen. Und der Papst wusste natürlich, dass Kneipp angefeindet wurde von den Schulmedizinern. Und nachdem auch der Erfolg da war, hat er ihn verteidigt, wie ja auch seine Vorgänger. Denn die Päpste hatten im 19. Jahrhundert, das wissen sehr wenige, durchaus Sympathien für die Naturheilkunde. Und dann hat Leo der 13. hat dann Sebastian Kneipp zum päpstlichen Geheimkämmerer gemacht und damit natürlich den Gegnern von Kneipp im Bereich der Schulmedizin dann doch einmal, um es mal jetzt wirklich im Zusammenhang zu sagen, das Wasser abgegraben.
Welches Ansehen hatten generell die Leibärzte früher im Vatikan?
Ein sehr hohes. Sie waren ja Laien und obwohl sie Laien waren, haben sie bis zum 19. Jahrhundert haben sie den Titel Monsignore getragen, was ja außergewöhnlich ist. Sie hatten eine bestimmte vornehme Kleidung, die also dem römischen Adel nachgeahmt war. Sie befanden sich ständig in der Umgebung des Papstes, hatten den Rang auch eines päpstlichen Geheimkämmerers. Und also sie hatten einen sehr, sehr hohen Rang und hatten dadurch natürlich auch ein sehr großes Ansehen im Vatikan.
Wer ist denn heute der Leibarzt von Papst Franziskus?
Heute wechselt das relativ schnell. Also wir haben auch in der letzten Zeit haben wir auch einige Leibärzte, die gestorben sind. Einer ist sogar an Covid gestorben. Dann haben wir ist es auch so, dass heute die Leibärzte meistens gleichzeitig auch die Direktoren des Vatikanischen Gesundheitsdienstes sind.
Und jetzt im Krankenhaus, von wem wird Papst Franziskus da betreut?
Es ist natürlich auch in der Vergangenheit, sind immer Fachärzte hinzugezogen werden. Das sind Fachärzte, die natürlich jetzt gerade seine Krankheit, die ja den Darm betrifft, behandeln. Also da weiß auch der päpstliche Leibarzt, dass er dann auf Fachärzte meistens von hohem Niveau und von hoher Reputation zurückgreifen muss.
Bei den Leibärzten geht es ja auch darum, dass sie ständig in der Nähe sind, zum Beispiel bei Reisen, ne?
Ja, und manchmal kommen die Leibärzte auch in Verdacht. Also manchmal zu Unrecht, manchmal zu Recht. Denken wir an Pius XI., der 1939 starb. Der starb kurz vor einer Ansprache an die italienischen Bischöfe, in denen er auch noch einmal den Faschismus verurteilen wollte. Und einer der Leibärzte des Papstes war ein Dr. Petacci. Und das war der Vater von Clara Petacci, der Geliebten von Mussolini. Und dann kam natürlich das Gerücht auf, der Papst sei vergiftet worden, was aber nicht stimmt. Und dann haben wir natürlich 1958 haben wir den Leibarzt des Papstes Galeazzi Lisi von Pius XII. Und der hat etwas gemacht, was einzigartig in der Geschichte der Leibärzte ist. Er hat auf dem Totenbett, also auf dem Krankenbett, hat er von dem sterbenden Papst Fotografien gemacht. Sehr abstoßende Bilder. Also sie zeigten den Papst mit Sauerstoffkanüle im Mund. Sie zeigten also wirklich den Papst in einer erbärmlichen Verfassung. Und er hat mit diesen Bildern dann also versucht, also wirklich Geld zu scheffeln. Und er hat es für hohe Summen der Yellow Press und den ganzen internationalen Medien angeboten.
Und es gäbe noch viel mehr zu erzählen rund um die Leibärzte der Päpste. Das höre ich schon raus. Vatikanexperte Ulrich Nersinger ist tief eingetaucht in dieses Thema. Und wir haben gemeinsam in die Gesundheits- bzw. Krankengeschichte der Päpste geguckt. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.